erste Brief an die Korinther, Kapitel 1. Und zwar, das ist also zum leichteren Verständnis, das ist so ähnlich wie im Koran die Suren, sind das in der Bibel die Kapitel. Und dann die Verse. Das ist so unterteilt, also es gibt verschiedene Bücher, die in einigermaßen überschaubare Kapitel unterteilt sind, die wiederum, damit man die Stelle leicht findet, in Verse. Da ist der erste Brief an die Korinther, Kapitel 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannt, so gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt die Glauben zu erwecken. Weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen, wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Den Berufenen Gottes aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, die Kraft und die Weisheit Gottes. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wenn man diese langen Sätze zuerst hören, dann sind sie schwer zu verstehen. Deswegen ist es gut, wenn wir das ein bisschen im Einzelnen betrachten. Wir haben hier einen der Texte, die könnte man das Zentrum des christlichen Glaubens nennen. Da ist mit wenigen Worten das zusammengefasst, was eigentlich christlichen Glauben ausmacht. Frage ich mal die schon eine Weile Christen sind, was ist das? Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Bitte? Nein, ich denke, dass die Bibel ist nicht das Zentrum, ist das Hilfsmittel, wie Gott uns erreicht.
Das Wort vom Kreuz.
Das Wort vom Kreuz. Und das wiederum in unserer Umgangssprache, was übersetzt, bedeutet, das Zentrum des christlichen Glaubens ist eine Beziehung zu Gott, die geöffnet ist durch Jesus Christus.
Scheint es noch Jesus in uns? Also das Wissen Jesus in mir?
Hier wird geschrieben, wie das dazu kommt. Das Zentrum des Glaubens hat hier zwei Aspekte, nämlich einmal das Wort vom Kreuz. Darum dreht sich das ja, als Inhalt der Predigt. Wenn wir also Menschen für Gott gewinnen wollen, werden wir nie an diesem Wort vom Kreuz vorbeikommen. Alles andere ist christliche Kultur, ist der Versuch, uns anzupassen oder Menschen anzupassen an eine Tradition. Aber der Kern und Inhalt des Glaubens ist immer das Wort vom Kreuz. Was sagt es? Was sagt das Wort vom Kreuz?
Christus stirbt für anstelle von mir und kauft mich frei, damit ich leben kann.
Genau, so kann man das zusammenfassen. Die Sünde, und das meint also nicht nur die Sünden, die wir getan haben, sondern die Sünde, diese von Geburt in uns bestehende Misstrauen und der Abstand zu Gott, lässt sich nur auf eine Weise überwinden. Nicht, dass wir uns mehr anstrengen. Das ist das, was viele Menschen versuchen. Und dann die Bestätigung durch irgendwelche Wunder suchen. Und auch nicht dadurch, dass man über den richtigen Weg oder den besten Weg nachdenkt. Das sind diese beiden Dinge, die hier so zusammengefasst sind. Juden, die die Kraft suchen und Griechen, die die Weisheit suchen. Griechen stehen hier für die damalige wissenschaftliche Welt. Sind also so zwei menschliche Näherungsweisen zu Gott. Die einen sagen, ich muss das fühlen, da kommt die Kraft der Verbindung mit Gott, und da gibt es ganz verschiedene Wege, Esoterik oder Meditation oder bestimmte Gebetspraktiken, also Rituale. Und das andere ist der philosophisch-wissenschaftliche Weg, dass man sagt, man muss ja wissen, worauf man sich einlässt, wenn wir schon unser Leben auf einen Gott, den wir nicht sehen können, ausrichten sollen, dann muss ich das verstehen, das Richtige ist der richtige Gott, ob das auch funktioniert. Und beide Wege sind versteckt. Beiden Wegen laufe ich in eine Sackgasse. Gott selber hat diese beiden Wege versperrt. Weil, wenn wir gar welchen von beiden gehen, immer am Ende wieder bei uns landen. Wir definieren, wie er ist. Wir bestimmen, was er zu tun hat. Wir haben Wünsche und er erfüllt sie, dann ist es okay oder eben nicht, und dann werfen wir alles über Bord. Dann gibt es keinen Gott. So, zu dem Schlussfolgerung kommen wir. Wenn es Gott gäbe, gäbe es nicht so viel Schwierigkeiten oder weitere Elend auf der Welt. Deswegen hat Gott einen anderen Weg geöffnet. Der ist der Weg des Glaubens. Und die Botschaft des Glaubens ist so einfach, dass ein Kind sie erfassen kann. Nämlich, Christus hat bezahlt für unsere Sünden. Jesus hat die Strafe für unsere, für meine ganz persönlichen, für unsere, wie wir die hier sitzen, und für alle Menschen aller Zeiten auf der Welt auf sich genommen. Wie geht sowas? Wie kann man das üben? Wie könnte sowas juristisch korrekt sein? Geht nur auf eine einzige Weise. Wenn er selber keine Schuld hatte, keine Sünde auf sich lag, steht übrigens auch im Koran. Jesus ist der Einzige, der keine Sünde getan hat. Und deswegen konnte er die Sünde von allen Menschen auf sich nehmen. Und hat Gott an ihm stellvertretend die Sünde aller Menschen gerichtet. Bestraft ist das einfache Wort. Bestraft hört sich so nach ein paar Schlägen an. Gerichtet heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist auf Jesus gelegt worden. Und jeder, der das annimmt, das bedeutet nämlich Glauben, hat freien Zugang zu Gott. Egal, ob er geboren ist, egal welche Prägung er hat, egal, ob er jemand ist, der eher die Kraft oder einer, der die Weisheit sucht. Jeder Mensch auf der Welt, zu jedem Zeitpunkt, der glaubt, dass Gott das Problem der Sünde auf diese Weise gelöst hat, dass die Strafe auf Jesus gelegt worden ist, hat freien Zugang zum Vater. Das finde ich hilfreich. Nicht nur cool, man redet so einfach daher. Es ist unglaublich erstaunlich, als ich das erste Mal verstanden habe, als ich mir das erschlossen habe, dass mein ganzes verzweifeltes Suchen unnötig und fruchtlos ist, weil der Weg schon gebahnt ist und die Tür zu Gott offen ist, ist diese ganze Qual von mir abgefallen. Dieses ganze, was die Bibel nennt, die Last der Sünde, diese Scham, mit der der Teufel uns führt. Dann habe ich, als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, Gott, wenn du so bist, das hast du schon gehört, das ist die Liebe, Aber natürlich, er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Dann wusste ich, es war Sünde in meinem Leben. Dann habe ich gesagt, ich versuche das ja wieder gut zu machen. Ich versuche so viel besser zu sein, als dass das irgendwie aufgehoben wird. Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht besser, weil Gott mir nach und nach gezeigt hat, dass mein ganzes Denken voller Sünde ist. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Wir tun in der Bibel. So hat das gehört man so. Aber wenn man das erste Mal merkt, dass das stimmt, dass unser Innerstes, obwohl wir so eine Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, eigentlich vor ihm wegläuft, versucht, alles Dunkle zu verbergen, wo doch alles hell und Licht ist, dann ist das ein Schock. Und dann ist es eine Befreiung, wenn wir das Wort vom Kreuz hören und annehmen. Und dann beginnt sich die Kraft Gottes in unserem Leben zu gestalten. Wir feiern wie jeden ersten Sonntag im Monat heute miteinander das Abendmahl. Für alle Gäste, das war das erste Mal, dass sie das sehen oder hören oder daran teilnehmen können. Es ist genau dieses fassbare Wort von Gott. Wir beten über dem Brot, Christi Leib für dich gegeben. Symbolisch bedeutet dieses Brot der für uns geopferte Körper von Jesus. Symbolisch bedeutet dieses Gewächs des Weinstocks, also Wein oder in unserem Fall Traubensaft, das vergossene Blut von Jesus Christus, was die Sünde der Welt wegnimmt, was für alle Zeiten ein vollgültiges Opfer ist. Und deswegen, weil Gott uns das sagt, dass wir das tun sollen, zum Gedächtnis an das Sterben Jesu, und zwar an dem Tag seiner Auferstehung, wodurch bewiesen ist, dass Gott das Opfer angenommen hat und dass diese Sünde wirklich weggenommen ist, wirklich bedeckt ist. Dürfen wir uns selber Mut machen, auf diesem Weg des Glaubens zu gehen, wieder in dieser vor uns liegenden Woche. Wenn Gott solches geniale, wie soll ich sagen, solch geniale Eintrittstür für seine Gegenwart geschaffen hat, dann bleibt es trotzdem den Menschen überlassen, ob er sie nutzt oder nicht. Auch das gehört zur Freundlichkeit Gottes, dass er niemanden das überstülpt, was er für die Menschen bereitet. Dass er niemanden etwas aufzieht. Und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass dieses Liebesangebot Gottes auch verachtet werden kann, auch ausgeschlagen werden kann. Wer von uns schon mal den Menschen geliebt hat, und das dürften ja so ziemlich alle sein, der weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Wenn dieses Geschenk des eigenen Lebens, denn das erst bedeutet Liebe im Ganzen, im Vollen, vom anderen, von jemand anderem weggestoßen wird. Es gibt Menschen, die erholen sich nie davon. Es gibt Menschen, die sind hinterher dankbar und sagen, Gott sei Dank, ich habe gar nicht überschaut, wozu ich damals bereit gewesen wäre. Das ist so. Auf der menschlichen Ebene kann man sich irren und kann man das auch überwinden, wenn man mal enttäuscht worden ist. Aber trotzdem, ich denke, es gibt kaum was so Wunderbares, wie mit einem Menschen, und ich meine nicht nur ehelich, sondern auch freundschaftlich oder verwandtschaftlich in Liebe verbunden zu sein. Das ist eine ganz kostbare Sache. Das macht unser Leben lebenswert. Und das kann Leben zerstören, wenn diese, wenn einem Menschen keine Liebe entgegengebracht wird oder wenn die Liebe eines Menschen immer wieder weggestoßen wird. Kann das das Leben zerstören? Deswegen, und doch gehört das zu unserer menschlichen Verantwortung, dass wir Liebe annehmen dürfen oder gewähren können. Und der andere kann das annehmen oder auch zurücklassen. Und auch wir können die Liebe von anderen annehmen oder zurücklassen. Schwierig ist es, wenn wir die Liebe Gottes zurückweisen. Auch die kann man annehmen oder zurücklassen. Und es wird in dem weiteren Abschnitt, den wir vorhin gerade gelesen haben, ja darauf hingewiesen. Juden fordern Zeichen, Griechen wollen Weisheit, aber für beide hat Gott einen anderen Weg gewählt. Nicht nur für die beiden, sondern für alle Menschen. Es werden unsere Wünsche, wenn Gott uns seine Liebe erweist, nicht erfüllt. Unsere Kanäle, durch die wir bereit sind, Gott zu verstehen. Die Liebe Gottes ist so anders, dass wir entweder bereit sein müssen, die unsere schmale Kanalisierung aufzuweiten, oder wir verpassen ihn. Diese Botschaft vom Kreuz, dieses einfache Wort, das Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist, ist für Juden ein Ärgernis und für Griechen eine Dummheit. So billig kann es sein. Man muss doch selber was dafür tun, sagen die einen. Und so einen einfachen Tausch, das kann doch nicht funktionieren. Dass ich meine Sünden bei Jesus abgebe und er gibt mir stattdessen seine Gott. So einfach geht es nicht. Doch, es geht nur so einfach. Und deswegen, ihr Lieben, ist dieses Wort vom Kreuz hat noch eine andere Dimension, die oft verborgen bleibt und die sich auch nicht sofort auf dem ersten Blick aus diesem Text erschließt, die aber im ganzen Neuen Testament mitgezeugt ist. Das Wort vom Kreuz, das nämlich Christus für uns gestorben ist, hat praktischerweise Konsequenzen für uns. Das nämlich, weil er auch auferweckt wurde. Wenn er unsere Sünden mit ans Kreuz genommen hat, wir damit noch nicht fertig sind, sondern wir stattdessen auch sein Leben brauchen. Wir geben unser nicht gottgemäßes Leben bei ihm ab, aber können dann nicht so weiter mit und wieder sagen, ich lebe jetzt frei von Sünde, aber ich mache, was ich will. Sondern ich gebe mein Leben und ich nehme das an Jesus Christus. Das ist ein Prozess. Das wird so beschrieben, dass wir mit ihm, mit Jesus, begraben sind in der Taufe. Und was wir danach leben, leben wir mit ihm als dem Geist Gottes. Und bis dieses Leben gestaltet uns gewinnt, muss unser Fleisch gekreuzigt werden samt den Leidenschaften und Lüsten. Nun sind wir heute in einer Zeit, wo Kreuzigung kaum noch vorkommt. Wir haben vor 5 Jahren mal solche wenigen grässlichen Versuche erlebt, gerade in Syrien. als der IS wieder diese alten Gepflogenheiten versucht hat zu aktivieren. Man hat dort am liebsten Christen gekreuzigt. Das ist ein schlimmer Tod. Das ist einer der Todesarten, wo man nicht schnell stirbt. Ich habe heute gerade gelesen, noch zu meinen Lebzeiten sind in der DDR Leute hingerichtet worden. Es gab noch bis die Todesstrafe offiziell bis 1987. Und ich denke, 1968 ist der letzte hingerichtet worden in der DDR. Ein ehemaliger Stasi-Offizier, dem man den Versuch vorgeworfen hat, nur den Versuch, sich mit dem Feind in Verbindung zu setzen, das heißt, sich irgendwie mit westlichen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Er hat das nicht gemacht. Es war in Vorbereitung, oder es wäre die Möglichkeit gewesen, dass er sich darauf vorbereitet hat. Und man hat ihn erschossen. Aus humanitären Gründen, unerwartet. Man hat ihn im Raum geführt und ist er von hinten mit einem Kopfschuss ermordet. So hat man das versucht, human zu gestalten, dass der Tod schnell eintritt und derjenige merkt es nicht. Die Kreuzigung war ein anderer Prozess. Das war eine große Schule. Da waren hunderte, manchmal tausende Leute dabei. Alle haben sich ihr Gruseln geholt, wie ein Mensch langsam zu Tode gequält wird. Ich hatte diese Tage gerade Nägel in der Hand, alte handgeschmiedete Nägel. Die hatten wir auf einer Baustelle entdeckt. Das war doch ein paar hundert Jahre alt. Und dann hatte sich die aufgesammelt und ich habe mir die angeguckt. Ich gedacht, genau das ist die Art von Nägeln, die man bei der Kreuzigung verwendet. Vier kantig ausgeschmiedete, lange Nägel, durch die Gelenke getrieben, durch die Fersen getrieben, und dann hängt er hin. Ein qualvolles Sterben, über Stunden, manchmal über Tage. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das heißt, unsere Sünde ist 2000 Jahre vorher unter Gottes Gericht gekommen. Dafür müssen wir nicht mehr leiden. Aber es gibt einen Prozess, der ist weit von uns. Das ist nämlich unsere guten Seiten. Das, worauf wir normalerweise stolz sind. Unser eigener Wille, unser eigener Selbstbestimmung, unser eigener Lebensplan. Wenn wir den Jesus Christus wirklich nachfolgen und anhören, ebenfalls gekreuzigt. Und das ist ein schwieriger Prozess. Das ist ein schmerzhafter und auch manchmal ein langwieriger Prozess. Aber mit dem Ziel, dass das Leben des Christus in uns gestärkt wird. Was soll ich sagen? Ich mache allen Mut dazu. Das ist zu wenig. Weil dann, wenn wir bewusst reagieren auf das Wort von Gott, dann, wenn wir glauben, dass Jesus für mich, für meine Schuld gestorben ist, dann, wenn ich das äußerlich bezeugt habe durch die Taufe, manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge, bei manchen wird das bezeugt mittels des Glaubens der Eltern oder Taten. Und sie eignen sich das danach an. Sie nehmen das, was Gott bereitet hat, an. Weil auch das Opfer für unsere Sünden ist ja längst bereitet. Wir opfern nicht jeden Sonntag. Das ist so ein kleiner Irrtum der katholischen Kirche. Dort wird das Messopfer, so heißt das Wort, also wie ein immer neues Sündopfer gebracht. Das Abendmahl wird dort verstanden als immer neue Sühnung für die Sünden der davor liegenden Woche. Das entspricht nicht dem biblischen Zeugnis. Das ist eher diese jüdische Tradition, dass man für Sünden opfern muss. Immer wieder. Das, so war das im Gesetz des Mose festgeschrieben, dass wenn jemand versehentlich gesündigt hatte, der dann in Schuldopfer bringen musste. Und das war natürlich immer wieder nötig. Denn wer von uns könnte sagen, dass er niemals sündigt und niemals auch nach seiner Hinwendung zu Jesus gesündigt hätte. Das Abendmahl ist nicht ein neues Opfern von Jesus Christus, sondern ein sich aneignendes, einmal gültigen und für alle Zeit gültigen Opfers Jesu Christi. Und das bedeutet auch, dass wenn wir unser Leben ihm in die Hand gegeben haben und dieser Prozess des Gekreuzigten sich an uns vollzogen hat, wenn wirklich wir bereit sind, Schritt für Schritt unser eigenes Leben unter die Herrschaft Jesu zu stellen, dass dann das Leben Jesu Christi, und zwar das Auferstehungsleben, in uns gestaltet wird. Das hat eine neue Qualität. Das ist eine neue Dimension. Das ist das Hineintreten in die Dinge, von denen wir heute als Wochenspruch als Lehrtext gelesen haben, dass wir berufen sind, durch Christus die vorbereiteten Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Und das bedeutet praktisch, dass wir, wenn wir mit Jesus Christus auf dem Weg sind, hier schon ewiges Leben haben. Und ewiges Leben bedeutet eine Qualität an Leben, die nicht mehr zerstörbar ist. Und das ist verständlich, dass es da um geistliches Leben geht, nicht um materielles. Wir können nicht ein Leben führen, was nicht der Zerstörung unterworfen werden. Wir können ein Leben führen, dessen Früchte in Ewigkeit bleiben. Das ist mit einfachen Worten zusammengefasst die Botschaft des heutigen Textes. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit, den Berufenen selbst aber sowohl Juden als Griechen Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Wer das für sich angenommen hat, erlebt einen erstaunlichen Wechsel. Er muss nicht mehr der Beste, der Schönste, der Schnellste, der Reichste sein, sondern er gewinnt Freude an dem, was in dieser Welt nichts gibt, was schwach ist. Er kann sich, so Jesus selber, mit denen zusammen tun, die bedürftig sind. Er kann sich den Kranken widmen. Er kann sich denen nahen, von denen man sich normalerweise zurückzieht. Weil er nicht mehr damit rechnet oder nicht mehr darauf aus ist, dass er von Menschen geehrt wird, sondern das sucht, was bei Gott Ehre bedeutet. Und erlebt dabei, dass die Schwäche Gottes stärker ist als die Stärke des Menschen. Und das, ihr Lieben, wünsche ich uns, dass wir solche praktischen Erfahrungen machen, auch in allen angegriffenen Zeiten, auch in allen Bedrängnissen, auch in aller Verachtung, dass wir dort mittels dieses Weges, den Gott für jeden Menschen geöffnet hat, die Erfahrung machen, dass wir mit Gott an unserer Seite bestehen in allen Herausforderungen dieses Lebens und stärker sind, als das, wonach sich Menschen sonst sehnen, nämlich immer über anderen zu stehen. Indem Gottes Kraft in uns entsteht. Amen.